Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Guten Morgen. Es ist mehr als nur eine Personalie, die Österreich schon seit Tagen umtreibt. Der Vorwurf Korruption steht im Raum und Bundeskanzler Sebastian Kurz wehrt sich.
Ich verwehre mich dagegen, dass von Ihnen, von der Sozialdemokratie, jede Personalentscheidung einer linken Partei als Segen dargestellt wird und jede Personalentscheidung einer bürgerlichen oder rechten Partei als Verbrechen dargestellt wird.
Wir nehmen uns außerdem die Corona-Hilfen der EU vor. Unser Brüssel-Korrespondent erläutert, warum noch nicht alle 27 Staaten den Beschluss ratifiziert haben. Und dann blicken wir zurück auf das Ende des Militärbündnis Warschauer Pakt vor 30 Jahren. Die Folgen beschäftigen Russland bis heute. Haben Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel nicht die ganze Wahrheit gesagt, als sie vom Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre befragt wurden? Es geht um die Postenvergabe und Absprachen bei der Besetzung der Chefposition bei der Staatsholding Öberg und um den Namen Thomas Schmidt. Chatprotokolle von seinem Handy im Zuge der Ermittlungen in der Ibiza-Affäre geben einen irritierenden Einblick und setzen Sebastian Kurz und sein politisches Umfeld unter Druck. Für die Opposition sind die Protokolle Belege für Postenschacher und Korruption. Aus Wien, Sejan Govidaritsa.
Die Antwort endet mit drei Küsschen-Emojis und auch sonst ist die Botschaft eindeutig.
Kriegst eh alles, was du willst.
Schreibt Sebastian Kurz im März 2019 an Thomas Schmidt, Vorstand der österreichischen Staatsholding ÖBAG. Dieser hatte den Bundeskanzler vorher ebenfalls per Textnachricht gebeten.
Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate.
Diese Chatprotokolle schlagen gerade hohe Wellen in Österreich. Sie stammen von Schmidts Handy, das in Ermittlungen rund um den Ibiza-Skandal sichergestellt wurde und liegen nun österreichischen Medien vor. Sie nähren den Verdacht, bei der Umstrukturierung der ÖBAG seien lukrative Posten aufgrund von Beziehungen vergeben worden. Das Phänomen ist nicht neu. Seit Jahrzehnten wird in Österreich nach Regierungswechseln auch die Parteizugehörigkeit von Top-Managern staatsnaher Unternehmen angepasst. Doch dieser Fall habe eine neue Qualität, sagt der Wiener Transparenz- und Antikorruptionsaktivist Matthias Hutter von der NGO Forum Informationsfreiheit.
Nämlich, dass hier die Regierungsspitze, Minister, Bundeskanzler involviert sind, sozusagen mitkommunizieren, mitplanen. Und dass jemand, der politisch zuständig ist im Finanzministerium, hier wirklich sich selbst den Job vorgeben kann, also selbst sicherstellen kann, dass er diesen Job bekommen wird und sich noch seinen Aufsichtsrat aussucht.
Der damalige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt suchte sich offenbar seinen Aufsichtsrat selbst, ließ die Ausschreibung auf sich selbst zuschneiden und sicherte sich so den Job als Alleinvorstand der neu geschaffenen ÖBAG. Einen mit rund 500.000 Euro im Jahr dotierten Posten. Und das nicht in irgendeinem Unternehmen, sondern in einer staatlichen Holding, die Beteiligungen Österreichs an 11 Unternehmen und damit 26 Milliarden Euro an Staatsvermögen verwaltet. All das offenbar in enger Absprache mit dem heutigen Finanzminister Gernot Blümel und Sebastian Kurz. So nennt Kurz Schmidt in den Chats Aufsichtsratssammler und der heutige Finanzminister Gernot Blümel schreibt Schmidt AG fertig, als das Vorhaben unter Dach und Fach war. Antikorruptionsaktivist Matthias Hutter.
Es geht hier einzig allein darum, die eigene Macht abzusichern, sich selbst zu bereichern und die eigenen Netzwerke zu stärken, in die richtigen Positionen zu hieven. möglichst loyale Leute um sich zu haben, um auch niemandem wirklich rechenschaftsschuldig zu sein.
Bundeskanzler Sebastian Kurz wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er werde es niemals akzeptieren, wenn ihm Korruption oder strafrechtlich relevante Handlungen unterstellt werden, sagte Kurz im Bundesrat. Zur Politik gehören auch Personalentscheidungen, so Kurz. Das sei das Wesen einer repräsentativen Demokratie. Außerdem habe es eine, Zitat, massive Einbindung der SPÖ in alle Entscheidungen gegeben.
Ich verwehre mich dagegen, dass von Ihnen, von der Sozialdemokratie, jede Personalentscheidung einer linken Partei als Segen dargestellt wird und jede Personalentscheidung einer bürgerlichen oder rechten Partei als Verbrechen dargestellt wird.
Die Opposition hingegen schäumt und wittert eine Chance. Denn sowohl Bundeskanzler Kurz als auch Finanzminister Blümel sind zur Postenvergabe an Thomas Schmidt im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Beide gaben unter Wahrheitspflicht an, nur am Rande mit der Causa Schmidt zu tun gehabt zu haben. Jan Kreiner, Obmann der SPÖ im Untersuchungsausschuss.
Kurz und Blümel sind die Fädenzieher im Hintergrund, sind von Anfang an informiert und treffen alle wesentlichen Entscheidungen. Und das ist etwas ganz anderes als das, was beide vom Untersuchungsausschuss gesagt haben.
Die oppositionellen Neos wollen Bundeskanzler Kurz nun sogar wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss anzeigen. Und viele in Österreich debattieren mal wieder über den bekannten Hang des Landes zu sogenannten Freundalwirtschaft. Antikorruptionsaktivist Matthias Hutter hält einen Kulturwandel in Politik und Wirtschaft für unabdingbar. Ein erster Schritt sei das geplante Informationsfreiheitsgesetz.
Österreich ist die letzte Demokratie in Europa, die kein Recht auf Zugang zu staatlichen Dokumenten hat. Hier müsste wirklich angesetzt werden, ein Informationsfreiheitsgesetz zu beschließen, dann auch eben die Parteienfinanzierung weiter zu novellieren, hier wirklich echte Kontrolle zu schaffen und auch wie in Deutschland aktuell diskutiert, ein Lobbygesetz etwa zu schaffen, das diesen Namen auch verdient.
Was in Österreich möglich ist und was nicht, Sijan Govidaritsa berichtete aus Wien. Für die Europäische Union ist es ein beispielloser Kraftakt. Gemeinsam Schulden machen und Milliarden investieren, mit dem Ziel, gemeinsam wieder aus der Corona-Wirtschaftskrise herauszukommen. Mit dem Corona-Wiederaufbaufonds stehen 750 Milliarden Euro für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie bereit. Den Ländern, die von der Pandemie besonders betroffen sind, stehen die größten Summen in Aussicht. Das sind Italien und Spanien. Aber es gibt noch eine Hürde, bevor die Gelder ausgezahlt werden können, denn alle 27 EU-Mitgliedstaaten müssen noch den sogenannten Eigenmittelbeschluss ratifizieren. Die rechtliche Grundlage ist das. 16 Staaten haben das bislang gemacht, von 11 Staaten stehen die Unterschriften noch aus. Auch Deutschland hat noch nicht ratifiziert. Paul Vorreiter.
Sie können es kaum erwarten, das Geld aus Brüssel zu verwenden. In den von der Corona-Krise wirtschaftlich besonders zurückgeworfenen Ländern Italien und Griechenland sind die ersten Mittel aus dem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds bereits eingeplant. Wenn es beim Zeitplan bleibt, können die ersten Mittel ab der zweiten Jahreshälfte fließen. Aber ob das so eintritt, daran gibt es zumindest Zweifel. Denn in Deutschland darf der Bundespräsident bis zur Prüfung durch die Richter in Karlsruhe erstmal nicht seine Unterschrift unter das Eigenmittelbeschlussratifizierungsgesetz setzen. Die EU-Kommission gab sich diese Woche dennoch betont zuversichtlich.
The Commission is convinced that the legality of the own resources decision is
Die Kommission ist überzeugt, dass der Eigenmittelbeschluss rechtlich wasserdicht ist. Es ist notwendig, dass ihn alle Mitgliedstaaten schnell billigen. Vor allem mit Blick auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Bislang haben 16 Staaten die Ratifizierung vollzogen.
completed this process.
Das ist immerhin mehr als die Hälfte der Mitgliedsländer. Nach dem Willen der Kommission soll bis Ende Juni der Ratifizierungsprozess zu Ende sein. Mit ihrer Zustimmung erlauben die Mitgliedstaaten der EU auf Grundlage eines Notfallartikels in den EU-Verträgen, sich selbst Geld für den Wiederaufbauplan an den Kapitalmärkten zu leihen und garantieren dann für die Schulden. In dem Stopp aus Karlsruhe sieht die Kommission keine Vorentscheidung in der Sache. Wir glauben, dass die Gültigkeit des Eigenmittelbeschlusses nicht in Frage gestellt wurde. Daher sind wir zuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht schnell entscheiden wird. Diese Zuversicht teilen hingegen nicht alle in Brüssel. Zu ihnen zählt der grünen Haushaltsexperte Rasmus Andresen. Er geht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht nach Prüfung der Klage den Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergeben wird, um dort letztlich prüfen zu lassen, ob der Wiederaufbaufonds EU-rechtskonform ist.
Wenn das Bundesverfassungsgericht die Klage nicht zügig an das EuGH weiterleitet oder aber auch die Ratifizierung blockiert, bis in der Hauptsache entschieden ist, dann wird der Wiederaufbaufonds im Juli nicht durch sein und eingesetzt werden können. Dann wird es zu monatelangen Verzögerungen kommen, die wir uns auf europäischer Ebene nicht leisten können.
Die Folgen, so warnt Andresen, wären nicht nur für die Südländer verheerend, sondern auch für Deutschland und den Binnenmarkt. Vom politischen Schaden noch gar nicht zu sprechen. Neben Deutschland zählen noch einige weitere Länder zu denen, die den Ratifizierungsprozess nicht abgeschlossen haben. Etwa Österreich oder die Niederlande, die in den Verhandlungen damals als strikte Gegner einer zu weitgehenden Kreditvergabe aufgetreten sind. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner rechnet bei zwei weiteren Ländern, dass deren Unterschrift nicht schnell kommen wird.
Polen und Ungarn haben bei der Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses schon jetzt getrödelt, und zwar aus einem guten Grund. Sie haben damit noch ein Ass im Ärmel, denn sie können am Ende noch drohen, den Wiederaufbaufonds und auch den gesamten Haushalt scheitern zu lassen. Und diese Drohung hilft ihnen natürlich, denn die Europäische Kommission wird, so lange damit ist zu rechnen, nicht hart mit dem Rechtsstaatsmechanismus vorgehen, solange sie fürchten muss, dass Polen und Ungarn am Ende den ganzen Haushalt noch scheitern lassen.
Wie sehr das Verfahren in Karlsruhe den aktuellen Zeitplan gefährdet, ist derzeit unklar. In Fällen anderer Verfassungsbeschwerden, wie beim Lissabonner Vertrag oder dem ESM-Vertrag, belief sich die Verzögerung auf einige Monate. Dass der Corona-Hilfsfonds komplett gekippt wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Eine weit wegliegende, aber denkbare Option wäre ein zwischenstaatlicher Vertrag. Soweit will der Chef der SPD im Europaparlament, Jens Geier, jetzt noch nicht denken.
Das Bundesverfassungsgericht hat am Freitag beschlossen, einen juristisch schlecht begründeten Einwand prüfen zu wollen, der gegen einen Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages erhoben worden ist, der dort immerhin mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen worden ist. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht noch 3,5 Wochen Zeit zu begründen, ob es diesen Einwand wirklich ernsthaft prüfen will. Und wenn es tatsächlich beschließt, dann dieses Gesetz aufhalten zu wollen, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen.
Aber noch läuft alles nach Plan. Warum noch nicht alle 27 Staaten den Beschluss für die Corona-Hilfen ratifiziert haben, darüber berichtete Paul Vorreiter. Es war am 31. März 1991, heute vor 30 Jahren, wurden die militärischen Strukturen des Warschauer Paktes aufgelöst und damit das faktische Ende des östlichen Militärbündnisses eingeleitet. Es dauerte damals noch 3 Monate, bis der Pakt dann auch offiziell Geschichte war. Die Folgen aber beschäftigen Russland bis heute. Denn die Zeiten sind längst vorbei, in denen über eine enge Partnerschaft zwischen Russland und der NATO oder sogar eine Einbeziehung Russlands diskutiert wurde. Beide Seiten nehmen sich wieder als Gegner wahr. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
Als am 31. März die Militärstrukturen des Warschauer Paktes aufhörten zu existieren, hielt sich die Trauer in Grenzen. Zwar wurde von einer historischen Beerdigung gesprochen, der Tod aber, erklärte der damalige bulgarische Präsident Zhelev bildhaft, sei lange erwartet worden. Schon gut 8 Monate zuvor hatten sich die Staatschefs unter stillschweigender Billigung von Michail Gorbatschow darauf verständigt, das Militärbündnis zu Grabe zu tragen. Es herrsche die Ansicht vor, dass das Blocksystem nicht geeignet sei, um Frieden zu sichern, formulierte es damals der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Jasow loyal, wenn auch mit leicht skeptischem Unterton. Deshalb haben wir den ersten Schritt getan. Allein die Tatsache, dass es keinen militärischen Teil des Warschauer Paktes mehr gibt, sagt vieles aus. Vor allem spricht es für großes Vertrauen. Gorbatschow hoffte auf ein Ende des teuren Wettrüstens, das sich die wirtschaftlich angeschlagene Sowjetunion nicht mehr leisten konnte, und setzte darauf, dass es eine neue, gemeinsame europäische Sicherheitsstruktur geben werde. Gorbatschow, aber auch Jelzin seien damals zu vertrauensselig gewesen, meint der Regisseur Karen Schachnasarow, der sich intensiv mit der Perestroika-Zeit auseinandergesetzt hat, in einer Talkrunde im staatlichen russischen Fernsehen. Sie hätten keine Trümpfe in der Hand behalten. Es gab zwar eine mündliche Zusage von US-Außenminister Baker, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde, aber es gab kein Abkommen, das das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und dem Westen nach der Auflösung des Warschauer Paktes festlegte. Weder habe man die Auflösung der NATO gefordert, noch als Faustpfand die Militärbasen erhalten, moniert auch Wladimir Solowjow, der zu den Chefideologen des Landes zählt. Sein Fazit: vernichtend. Das war nicht bloß ein Fehler, es war Verrat. Verrat an den Interessen der Sowjetunion und Russlands, um den Amerikanern zu gefallen, die das geschickt zu nutzen gewusst hätten. Die damit aber auch eine große Chance vertan hätten, meint der Regisseur Schachnasarow. Europa und die Welt hätten, von Militärblöcken befreit, sicherer werden können. Aber der Westen hat die Chance verpasst wegen seines Egoismus und seiner Gier. Die ehemaligen Bündnispartner drängten in die NATO, die Allianz rückte immer näher an die Grenzen Russlands heran. Russland aber, so die einhellige Meinung hier, habe nie, auch nicht in guten Zeiten, ein ernst gemeintes Angebot für eine echte Sicherheitspartnerschaft bekommen. Das Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein, sitzt tief und wirke, so der Politologe Fjodor Lukjanow, bis heute in der Politik nach. Natürlich kann man unter all das, was nach dem Kalten Krieg passiert ist, das ganze Ausmaß des Absturzes und Verlustes der geopolitischen Stellung, nicht einfach so einen Schlussstrich ziehen. Und so reißt jede Debatte über einen NATO-Beitritt der Ukraine oder Georgien zum Beispiel alte Wunden wieder auf. Das 2002 gegründete östliche Verteidigungsbündnis OVKS, dem neben Russland, Belarus, Armenien, Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan angehören, ist da nicht viel mehr als ein Trostpflaster, auch weil das Bündnis, anders als der Warschauer Pakt damals, international so gut wie keine Rolle spielt.
Eine Geschichte verpasster Chancen. Heute vor 30 Jahren, am 31. März 1991, wurde das Ende des Warschauer Paktes eingeleitet. Christina Nagel berichtete aus Moskau. Im Jahr 2012 hat das Land Hamburg Staatsverträge mit den muslimischen Verbänden im Land unterzeichnet. Nun ziehen die Vertragspartner eine erste Bilanz. Und darum geht es gleich in Tag für Tag mit meinem Kollegen Benedikt Schulz. Danke fürs Zuhören bis hierhin und tschüss, sagt Katrin Michaelsen.